ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Sie hatte mir ein Bild von ihrem Kostüm geschickt. Also ich habe mich insofern gefreut, dass sie auf mich was hatte, worauf sie sich gefreut hat. Und das war aber auch die letzte Nachricht mit dem Faschingskostüm.
Jedes Mal, wenn wir dann halt eben telefoniert haben, hat er nochmal die ganze Geschichte erzählt. Das fand ich halt immer suspekt und immer genau ohne Abweichung, haargenau dieselbe Geschichte. Fast von demselben Tonfall.
Für ihn war das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Keine monatelangen Ermittlungen und nur ein Tatverdächtiger. Verglichen mit den Fällen, über die wir sonst sprechen, scheint unser heutiger Fall auf den ersten Blick uninteressant. Dennoch machen wir ihn zum Thema, denn er hat eine lange Vorgeschichte und steht stellvertretend für viele andere Tötungsdelikte in Deutschland und weltweit. Damit hallo und willkommen, hier ist ARD Crime Time und mein Name ist Mathis Kiesig. Uns finden Sie werbefrei in der ARD Audiothek. Wir haben jetzt schon drei Stimmen zum Fall gehört, einen ersten Eindruck bekommen und noch viel mehr dazu sagen kann uns meine Kollegin Nadine Thielen vom Saarländischen Rundfunk. Sie hat sich zusammen mit SR-Reporter Christoph Borgans intensiv mit diesem Fall beschäftigt. Hallo Nadine.
Hallo Mathis, schön heute hier zu sein.
Damit unser Publikum weiß, wer du bist und was du so machst, stell dich doch mal bitte in ein, zwei Sätzen vor.
Ja, das Wichtigste hast du eigentlich schon gesagt. Ich bin Reporterin beim Saarländischen Rundfunk und beschäftige mich da tatsächlich mit allen möglichen Themen, aber auch immer wieder mit so Sachen rund um Gleichberechtigung, wo dieser Fall ja vielleicht auch ein bisschen hingeht.
Du kommst aus dem Saarland, der Fall hat sich auch im Saarland ereignet, aber wie schon angekündigt, finden Taten wie diese auch in Hamburg, Herne, Stendal oder Augsburg statt, weil das Problem in ganz Deutschland gegenwärtig ist. Nadine, du hast einen ganzen Podcast zu diesem Thema gemacht mit dem Titel Im Fall Stefanie, eine von 155. Diesen Podcast finden Sie, liebe Hörerinnen, in unseren Shownotes und natürlich in der App der ARD Audiothek. Gehen wir aber nochmal auf diese Zahl ein, Nadine. 155 erwachsene Frauen wurden in ihren Partnerschaften im Jahr 2023 getötet und das BKA hat sogar 360 Femizide an Frauen und Mädchen im Jahr 2023 erfasst, also beinahe jeden Tag eine Tat. Was war denn für dich der Auslöser, dich mit Femiziden und diesen 155 Tötungsverbrechen an Frauen in Partnerschaften zu beschäftigen?
Ja, es gab eigentlich zwei Gründe. Also das eine ist, was ich eben schon angedeutet habe, ich habe immer schon längere Geschichten auch zu Gleichberechtigung, zu Quoten, zu politischen Entscheidungen gemacht und habe festgestellt, naja, zumindest auch im öffentlichen Dienst oder so passiert da schon relativ viel. Und gleichzeitig hatte ich aber dieses Gefühl, es gibt noch diese andere Ebene. Wenn es hart auf hart kommt, dann gilt, naja, ist die Frage das Recht des Stärkeren so. Also wenn einfach ein Mann einer Frau Gewalt antut, dann haben wir Frauen ein riesiges Problem. Und diese Zahlen steigen, alles was man sieht darüber. Und natürlich der Gipfel dieses Eisbergs der Gewalt ist ein Femizid. Und ich habe gedacht, wir reden so oft darüber, wir hören so oft davon, auch in unseren Nachrichten, dass so ein Fall passiert. Und ich wollte wirklich einmal reingucken, was passiert denn da, dass am Ende ja aus einer eigentlich Liebesbeziehung sowas Schlimmes passiert.
Und wir wollen uns heute eben auch dieser einen Geschichte ganz konkret bei uns widmen. Und im Mittelpunkt unserer Episode steht eben Familie S. Sie lernen wir gleich noch näher kennen. Die Familie lebt in der Nähe von Saarbrücken. Nimm uns mal mit dorthin. Wie können wir uns die Gegend, das Umfeld vorstellen?
Ja, also du sagst es in der Nähe von Saarbrücken. Es ist ein Nachbarort und grenzt wirklich dicht an Saarbrücken dran. Man ist also ganz schnell in der Landeshauptstadt. Wer sich im Saarland nicht so auskennt, der kann sich das ein bisschen vorstellen wie im Ruhrgebiet. Da ist es auch so, rund um Saarbrücken geht da ein Ort so ein bisschen in den anderen über. Trotzdem ist es ländlich. Also es gibt auch einen dichten Wald, es gibt Felder. Und wenn man jetzt so vom Wohnort der Familie S bis zu der Stadtmitte von Saarbrücken fahren würde, wird es ungefähr so 20 Minuten dauern mit dem Auto, ja, dass man so eine Vorstellung hat. Und das ist so ein Ort, das ist ja auch jetzt nicht untypisch fürs Saarland, der noch sehr, ja, an vielen Stellen auch diese Kohlevergangenheit zeigt. Man sieht dann so eine Mischung von diesen alten Zechenhäusern, die immer alle irgendwie ähnlich aufgebaut sind, alle gleich aussehen und dazwischen dann aber auch mal Neubauten. Also das ist tatsächlich relativ typisch auch fürs Saarland.
Und über das Saarland wird ja auch gerne gesagt, dass dort jeder jeden kennt, zumindest über Ecken. Und dennoch war es für euch nicht ganz so leicht, die Menschen zu finden, die etwas zu dem Fall sagen können, über den wir heute sprechen. Was war denn da das Problem?
Ja, das ist tatsächlich so. Also Bei Stefanie und Stefan, die beiden, um die es halt in der Geschichte geht, Stefanie und Stefan S., die haben in ihrer Beziehung doch sehr zurückgezogen gelebt. Das mag daran liegen, dass sie 4 Kinder zusammen hatten. Jeder, der ein Kind hat, weiß, hat man genug zu tun, mit 4 umso mehr. Aber die waren auch wohl offenbar nicht so die Typen. Also Stefan war jetzt nicht der Typ, der nach der Arbeit noch ein Bier mit den Kollegen getrunken hat. Stefanie war auch sehr häuslich, wohl sehr viel zu Hause, hat sich jetzt sehr selten mit Freundinnen oder mit der Familie getroffen. Wir haben uns im Ort umgehört, man kannte die beiden, aber es war dann doch eher so ein Kennen vom Sehen. Ne? Also viele haben uns gesagt, wir haben die beiden gesehen, meistens zum Einkaufen und wenn, dann aber auch eigentlich immer zusammen.
Und zu Beginn wollen wir uns jetzt mit der Frau beschäftigen, um die es in diesem Fall geht und die scheinbar, das ist erstmal der Auslöser, plötzlich verschwindet. Stefanie S., wir haben es jetzt schon gehört, sie lebt im Nachbarort von Saarbrücken. Wer ist denn diese Frau? Und du hast es schon anklingen lassen, die beiden sind ein bisschen zurückgezogen. Aber was hast du denn noch über Stefanie herausfinden können?
Ja, also du sagst es, Mathis, deshalb war das gar nicht so einfach. Also wir können schon mal festhalten, Stefanie kommt Anfang 1970 zur Welt. Soweit wir wissen, hat sie 2 Brüder und eine Schwester. Und sie wächst auf in dem Haus, in dem sie auch zuletzt noch gelebt hat. Ja, also in ihrem Elternhaus. Mit 24 kriegt sie das von den Eltern überschrieben. Das ist jetzt was, glaube ich, was hier auch in der Ecke nichts Ungewöhnliches ist, wenn die Kinder dann einziehen, dass man das dann überträgt. Sie ist 14 Jahre alt, also noch relativ jung. Da lernt sie Stefan kennen. Und das ist im Dezember 1984. Er wird später ihr Ehemann. Und wir haben von vielen gehört, das war so die große Liebe. Also das war das, was von außen uns immer gesagt wurde. Die lassen sich trotzdem offenbar Zeit. Also mit 20 ziehen sie dann zusammen. Das heißt, Stefan zieht zu ihr in das Elternhaus. Und vorher aber nach der Schule macht sie noch eine Lehre in einer Apotheke. Sie bekommt dann im Laufe dieser Beziehung 4 Kinder. Man kann sich vorstellen, da ist dann keine Zeit mehr für den Beruf auszuüben. Auch das nicht sehr untypisch fürs Saarland. Damals, dass die Mütter, wenn dann Teilzeit arbeiten, bei Stefanie nicht mal das eben mit den 4 Kindern. Und so ab 2021, als die Kinder jetzt so ein bisschen aus dem Gröbsten raus sind, fängt sie nochmal an zu putzen, um ein bisschen was für die Familie dazu zu verdienen. Geht regelmäßig eben zu verschiedenen Menschen zum Putzen. Unter anderem auch zu einem gewissen Herrn K. Und nach dem haben wir übrigens auch sehr lange in der Recherche gesucht. Warum der wichtig ist, würde ich dir gerne gleich noch erzählen. Aber nochmal kurz zu Stefanie. Also wir wissen tatsächlich jetzt nichts über Hobbys oder ähnliches oder wie sie vor der Beziehung mit Stefan war, was vielleicht auch klar ist, weil sie sind mit 14 zusammengekommen. Die waren einfach unfassbar lange zusammen. Aber wir wissen, dass Stefanie mittlerweile Oma war, weil die älteste Tochter nämlich 2022 zurückgezogen ist in das Haus, wo Stefanie und Stefan gelebt haben. Die hatte sich von ihrem Partner getrennt und hat das Kleinkind dann mitgebracht. Stefanie ist ein totaler Familienmensch. Ja, also das hören wir immer wieder. Die Kinder sind ihr ein und alles und auch das Enkelkind. Ansonsten kein großer Freundeskreis und an vielen Stellen ist unser Bild tatsächlich verschwommen.
Und Anfang Februar 2023 verschwindet Stefanie S. dann. Da ist sie 53 Jahre alt. Wer bemerkt das denn zuerst, dass da vielleicht etwas nicht stimmt?
Ja, das ist der Samstag, der 4. Februar. Und an diesem Tag soll Stefanie ab 9 Uhr bei Herrn K. im Haus putzen. Der wohnt in Saarbrücken, in so einer besseren Wohngegend, würde ich sagen. Also da gibt es viele Altbauten, auch alte Stadtvillen, aber auch so ein paar modernere Mehrfamilienhäuser. Und wenn sie so mit dem Auto dahin fährt, jetzt von ihrem Zuhause bis dahin, dauert so 20 Minuten. Und der Erste, der das so richtig mitbekommt, ist auch dieser Herr K., weil der wartet auf sie, der will sich eigentlich aufmachen, ist noch mit Freunden verabredet und sie taucht nicht auf, was sehr ungewöhnlich ist. Stefanie ist eigentlich sehr pünktlich. Er schreibt ihr dann eine Nachricht aufs Handy und kriegt keine Antwort. Dann versucht er auch nochmal anzurufen, wieder keine Reaktion und es lässt ihm aber keine Ruhe und dann versucht er es nochmal.
Und dabei habe ich dann aus Versehen ihre Festnetznummer gewählt und bin dann irrtümlich erst bei der Tochter rausgekommen. Und die hat dann gesagt, und da ist das Ganze ja erst Schreck geworden. Die hat dann gesagt, nein, der Papa hat sie gefahren heute Morgen, hat er gesagt. Und ja, oh, dann ist was passiert. Denn wenn er sie hier abgeliefert hat, dann hätte sie zu mir kommen müssen.
Warum nimmt denn Herr K. diese Sache gleich so ernst? Er hätte ja sich auch damit abfinden können, dass seine Putzfrau an diesem Tag eben entgegen der üblichen Vereinbarung nicht kommt. Das wäre jetzt ja auch nicht eine Katastrophe erstmal für ihn gewesen.
Ja, wer weiß. Ne? Hätte ich vielleicht auch so gemacht. Aber Herr K. ist irgendwie nicht so der Typ. Und vor allem, er traut irgendwie dieser Sache nicht. Er kennt ja Stefanie jetzt schon seit einiger Zeit. Und die ist eigentlich immer zuverlässig, immer pflichtbewusst. Er hat uns erzählt, also sie hat vielleicht ein oder zwei Mal abgesagt, weil das Kind oder Enkelkind mal krank war und das hat sie aber auch rechtzeitig gemacht und man muss auch sagen, die beiden hatten schon ein gewisses Vertrauensverhältnis, denn Stefanie war grundsätzlich eher so ein eher zurückhaltender Typ, die hat nicht viel erzählt. Und Herr K. ist eher so jemand, der gerne ganz viel erzählt und auch viel zuhört und auch viel fragt. Und in dieser Zeit, wo Stefanie da gearbeitet hat, hat Herr K. zum Beispiel so ein gemeinsames Frühstück eingeführt. Hat gesagt, so jetzt, was weiß ich, nach 1,5 Stunden machen wir jetzt mal kurz 10 Minuten, Viertelstunde Pause, trinken mal einen Kaffee. Ihr war das am Anfang unangenehm, was ich verstehen kann, weil es ja eigentlich ihre Arbeitszeit. Aber Herr K. hat gesagt, nö, das ist ja mein Problem, ich bezahle sie, sie bleiben so lange, wie wir das ausgemacht haben, aber die Pause will ich trotzdem gern. Und über diese Frühstückspausen hat Herr K. immer sehr viel erzählt und Stefanie nach und nach auch immer so ein bisschen erzählt und irgendwann auch ganz vorsichtig, dass es da auch Probleme gibt mit ihrem Ehemann, dass sie sich da nicht so wertgeschätzt fühlt und dass er auch mal nach einem Streit bei einer Freundin übernachtet hat. Und irgendwann hat Stefanie Herrn K. auch was ganz Besonderes per Messenger geschrieben.
In dem Chat hat sie einmal erzählt, einige Wochen oder Monate vorher, dass er ihr in die Waschküche gefolgt ist. Auf eine Art bedrohliche, bedrückende Art und Weise. Und das hat mich auch damals sehr beunruhigt. Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen. Und das hat mich beunruhigt, weil ich das eine etwas unzureichende Vorsichtsmaßnahme empfinde. Ich wusste aber nicht, wie ich damit umgehen soll.
Hat Herr K. denn eigentlich den Ehemann, den Stefan, mal kennengelernt?
Ja, also tatsächlich, er hat später dann mit ihm telefoniert, aber vorher nicht. Es kann sein, dass er ihn mal gesehen hat, wenn er Stefanie zur Arbeit gefahren hat, aber das ist auch selten passiert. Meistens ist Stefanie selbst gefahren. Also so richtig persönlich auf ihn getroffen ist er nicht. Nee.
Und was macht denn Herr K. dann am Morgen dieses 4. Februar? Er weiß jetzt von dem Gespräch mit der Tochter, dass der Vater gesagt hat, er habe Stefanie nach Saarbrücken gefahren, eben in die Nähe des Hauses von Herrn K., wo sie putzen sollte, aber da ist sie ja nicht angekommen.
Genau, und deshalb macht er sich auch Gedanken, weil er sich fragt, okay, wenn jetzt der Ehemann sie da hingefahren hat, dann muss er sie da an dieser Ecke ja eigentlich rausgelassen haben. Dann gibt es noch so ein paar Meter bis zur Haustür, aber da kann doch nichts passiert sein. Er guckt auch, findet natürlich nichts. Er ruft auch mal bei der Rettungsleitstelle an, weil er sich denkt, es ist Februar, es ist kalt. Vielleicht, weiß Gott, hatte sie einen Herzinfarkt oder einen Schwächeanfall oder was auch immer. Vielleicht hat ja irgendjemand das bei der Rettungsstelle gemeldet, dass da eine Person in eine Notlage gekommen ist. Aber da hört er eben auch nichts. Dann ruft er nochmal bei Stefanies Familie an. Und jetzt tatsächlich ist dann auch Stefan selber dran. Und die beiden sprechen dann nochmal. Und Stefans erste Reaktion ist, ja, da müssen wir eine Vermisstenanzeige aufgeben.
Und das hat mich sehr gefreut. Und gleichzeitig hat mein Bauchgefühl gesagt, und daher meinte dann ein Freund, naja, ist ja auch ein bisschen seltsam. Nicht das Erste, was ich mache, wenn ich irgendjemanden, den ich kenne, irgendwie jetzt nicht da ist, wo er sein soll, ist ja nicht als Erstes an der Vermisstenanzeige zu denken. Das klang wahrscheinlich ein bisschen vorbereitet, so wie aus der Pistole geschossen. Und das hat anscheinend bei mir das Bauchgefühl ausgelöst, was ich nicht zuordnen konnte.
Ja, also es gab dieses Bauchgefühl, ne? Und irgendwie konnte Herr Kader auch nicht so still sitzen bleiben jetzt. Also er war eigentlich verabredet mit Freunden, er sagt das aber ab und dann schnappt er sich einen anderen Freund, einer, bei dem Stefanie auch regelmäßig geputzt hat, und dann suchen sie im Viertel einfach zusammen. Also wirklich, hat uns erzählt, sie sind da wirklich über Zäune gestiegen, sind da in irgendwelche Grundstücke drauf, weil sie einfach dachten, wenn die jetzt wirklich ja hier irgendwo liegt und keiner kümmert sich und gleichzeitig... Ja, wussten sie auch nicht, ob sie jetzt hier Hobbydetektive spielen und fanden ihre Rolle auch ganz schwierig. Und abends war es dann soweit, da ist die Polizei zu Herrn K. gekommen, hat ihn auch befragt, aber Stefanie war immer noch verschwunden.
Und wie reagiert denn jetzt die Familie? Wir hatten jetzt gesagt, der Stefan möchte gleich eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber sucht er denn auch beispielsweise mit seiner Tochter, mit den Kindern nach seiner Frau?
Naja, sagen wir mal so. Also es ist schon so, dass sie tatsächlich zur Polizei gehen und eine Vermisstenanzeige aufgeben. Und Stefan ist da mit dabei. Die älteste Tochter initiiert das, die sagt, wir müssen jetzt zur Polizei, wir müssen es sagen. Stefan kommt dann auch mit. Er ist, was im ersten Moment gar nicht richtig auffällt, naja, er macht alles mit, aber es ist auch nicht so, dass da eine große Initiative von ihm kommt. Die Kinder, die wollen natürlich unbedingt die Mutter finden, die drucken dann solche Plakate, solche Flyer aus und hängen die auch im Wohngebiet von Herrn K. auf, weil da soll sie ja zum letzten Mal gesehen worden sein oder beziehungsweise soll sie ja verschwunden sein. Und dann ist es auch noch so, dass ein Kontakt zustande kommt zu einem Reporter der Bild-Zeitung und davon erhoffen sich eben die Kinder auch, dass es einen Artikel gibt über den vermissten Fall, dass noch mehr Leute suchen, und das will der Reporter auf den Weg bringen.
Und mit diesem Bild-Reporter habt ihr auch sprechen können und der heißt Laszlo Pinter. Wie gut kann er sich denn noch an den damaligen Kontakt zur Familie von Stefanie S. erinnern?
Ja, er konnte, als wir ihn getroffen haben, konnte er sich sehr gut daran erinnern, weil ihm die Geschichte auch einfach noch sehr, sehr nachgegangen ist. Also es hat mehrere Telefongespräche mit Stefan gegeben. Laszlo hat mehrfach mit Stefan gesprochen und erinnert sich auch daran, dass Stefanis Mann ihm berichtet hat, was er alles an Suchen unternommen hat. Also zum Beispiel diese Vermisstenanzeige auf dem Weg gegeben hat und so. Und da wirkte Stefan schon auch sehr engagiert. Und was auch aufgefallen ist, ist, dass Stefan auch sofort diese Geschichte erzählt hat, was da passiert ist. Also er hat Stefanie zur Arbeit gefahren, dann hat er sie rausgelassen um 9 Uhr etwa. Dann hat er noch in den Rückspiegel geguckt und hat sie noch gesehen. Ja, das war das erste Telefonat.
2 Stunden später hat er sich nochmal bei mir gemeldet, hat mir dann nochmal Details von dem Hergang erzählt, wobei er dabei immer wieder nicht abgelesen hat das wohl nicht, aber wie auswendig gelernt immer wieder dieselbe Geschichte erzählt hat, von Anfang bis Ende, dass er seine Frau auf die Arbeit fahren wollte oder auf die Arbeit gefahren hat, er sie um 9 Uhr dort rauslässt, von dort runterfährt, in dem Rückspiegel dann noch einmal zum letzten Mal seine Frau sieht und dann wegen der Krümmung sie aus dem Blickfeld verschwindet und das war der letzte Moment, wo er sie gesehen hat. Und dass die Ortung des Handys sagt, 8.53 Uhr, der letzte Standort in der Bahnhofstraße.
Jetzt ist natürlich eine naheliegende Frage, vielleicht erscheint denn dann tatsächlich auch ein Artikel? Gibt es ein Interview vielleicht von Stefan, um einfach nochmal Zeugen zu gewinnen? Was kann der Bildreporter da machen?
Der Bildreporter Laszlo Pinter ruft vor allem ja Stefan an, um tatsächlich mit ihm einen Termin auch auszumachen, weil er will auch ein Foto machen. Ja, also er will gerne, dass Stefan so ein Plakat, diese Flyer, die sie aufgehangen haben, aufhängen, weil er sagt, ich muss das auch bebildern, um das dann richtig ins Blatt zu bringen, so hat er das gesagt. Deshalb telefonieren sie eben auch immer wieder und dieses Treffen kommt aber dann letztlich nicht zustande, weil der Ehemann, also Stefan, kurzfristig absagt. Es erscheinen dann später Artikel. Mehr will ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten.
Und was unternimmt eigentlich die Polizei, nachdem die Vermisstenmeldung aufgegeben wurde, um eben diese Vermisste dann wiederzufinden?
Ja, ich muss dazu sagen, wir haben leider von der Polizei selbst keinen wirklich tiefen Einblick bekommen. Wir haben mehrfach angefragt, habe auch versucht, darüber hinaus Menschen zu finden, die da in diesem Team ermittelt haben. Aber es wurde alles abgeblockt mit der Begründung, um die Familie zu schützen. Ich möchte dazu sagen, ich glaube, das war ein Fall, der ja auch vorher in den Medien war, dass ich mir ziemlich sicher bin, wenn wir da weiter noch hätten gegraben können, dass die Polizei so einfach nicht davon gekommen wäre, dass sie uns schon nochmal hätte tiefer reinblicken lassen können. Wir hatten dann aber schon viele Informationen von anderen Richtungen. Ich weiß zum Beispiel auch, dass von Herrn K., oder wir wissen das, dass dessen Wohnung untersucht wurde und wirklich auch die ganze Wohnung, auch das Nachbarhaus und ein bisschen Garagen und so weiter. Wir wissen vom Arbeitgeber von Stefan, dass dort auch untersucht wurde. Also dass zum Beispiel auch die Polizei, Stefan war Handwerker und zu den verschiedenen Baustellen, wo er gearbeitet hat oder wo generell diese Firma auch Aufträge hatte, ist die Polizei hingefahren, hat sich das angeguckt. Es ist auch so, dass die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten hat. Es gab also auch eine polizeiliche Vermisstenmeldung.
Und diese Vermisstenmeldung mit einem Foto von Stefanie S. veröffentlicht die Polizei dann am Dienstag, dem 7. Februar 2023, also am dritten Tage nach dem Verschwinden. Und im Saarländischen Rundfunk in den Radionachrichten von SR3 klingt das dann ungefähr so.
Und hier noch eine Suchmeldung der Polizei. Seit Samstag wird die 53-jährige Stefanie S. vermisst. Sie war zuletzt gegen 9 Uhr vormittags in Saarbrücken gesehen worden. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und hat kurzes schwarzes Haar. Zuletzt trug sie eine blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jacke. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind unklar.
Wir müssen noch dazu sagen, das ist jetzt eine nachgesprochene Szene gewesen, aber die Nachricht selbst wurde so eben im Radioprogramm von SR3 dann vorgetragen. Die Hintergründe sind unklar, ist der letzte Satz eben dieser Suchmeldung. Gibt es denn irgendjemanden, der dort mehr Hintergründe liefern kann, der irgendwie Hinweise geben kann zu dem Verbleib von Stefanie S.?
Naja, bleiben wir mal bei dieser Vermisstenmeldung erstmal an diesem Punkt. Da müssen wir sagen, also es gab, soweit wir wissen, niemanden, der Stefanie jetzt erstmal da in diesem Saarbrücker Wohngebiet gesehen hat, wo ihr Mann sie abgesetzt haben will. Und auch die Kinder können nicht viel sagen, denn sie ist ja samstags morgens verschwunden und die haben tatsächlich noch geschlafen, bevor Stefanie sich dann, ja wie es heißt, mit Stefan auf den Weg gemacht hat zur Arbeit. Also sie kennen nur auch die Aussage ihres Vaters.
Hast du denn eigentlich mit den Kindern sprechen können?
Ich habe versucht, sie zu kontaktieren über deren Rechtsanwältin im Gerichtsprozess. Habe sie angefragt für Interviews und wollte einfach mit ihnen ins Gespräch kommen. Habe vielleicht auch gehofft, dass jemand von ihnen das Bedürfnis hat zu reden. Es war dann relativ schnell klar, dass sie das nicht möchten. Und dann war es mir aber auch wichtig, aus Sicht der Reporterin zu sagen, ich wollte die Familie auch informieren. Also die Geschichte war ja schon raus. Sie lief ja auch schon bei uns im Saarländischen Rundfunk. Hast du auch eben schon erwähnt. Aber ich wollte einfach, dass sie wissen, ich recherchiere zu diesem Fall und sie sollten auch sicher sein, dass ich nicht vor deren Haustür stehen würde. Ich weiß auch nicht, wo sie wohnen, wollte das auch nicht wissen, deshalb der Kontakt über die Rechtsanwältin. Mir war aber wichtig, ich mache diese Geschichte, ich mache sie aus dem und dem Gründen und wollte dann aber nicht weiter drängen auf eine Anfrage. Darüber hinaus ist es aber so, dass zum Beispiel von Herrn K., dem Arbeitgeber von Stefanie, den habe ich ja eben schon erwähnt, wir eben auch eine ganze Menge erfahren haben. Also zum Beispiel, dass es Probleme in der Ehe ja gab. Also Stefanie hat angedeutet, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlt, dass Stefan oft nicht mit der Art, wie sie zum Beispiel putzt, zufrieden ist. Also man kann das schon wirklich als Erniedrigung und Demütigung interpretieren, was da passiert ist. Und es ist so, ich habe eben schon erwähnt, Stefanie war jetzt niemand, der das so direkt von sich erzählt hat. Aber irgendwie ist da so dieses Vertrauensverhältnis entstanden. Auch deshalb, weil Herr K. irgendwann mal, als sie da geputzt hat, sie gefragt hat, was haben Sie eigentlich was gelernt? Also oder haben Sie so einen Ausbildungsberuf gemacht? Und da hat Stefanie gesagt, ja, sie hätte in der Apotheke gelernt. Und Herr K. wiederum hat dann gesagt, ja, aber was machen Sie denn hier? Wie lange wollen Sie noch Böden putzen? Es gibt einen Fachkräftemangel, Sie könnten doch in der Apotheke sofort anfangen. Und dadurch, über diesen Vertrauensvorschuss sozusagen, hat sich ja diese Vertrauensbeziehung auch zwischen den beiden entwickelt. Und da haben wir einfach sehr viel mitbekommen über die Innensicht von Stefanie zu dieser Zeit.
Und dass bei ihr dann auch so eine Art Umdenken vielleicht langsam eingesetzt hat, dass sie eben vielleicht doch mehr für sich eintreten müsste?
Richtig, richtig. Sie hat, so interpretiere ich das, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit eine Perspektive für sich gesehen und zum ersten Mal den Zuspruch bekommen, dass sie ja was anderes sein kann, als in dieser Beziehung, in diesem Haus so zu leben, wie sie das jahrzehntelang gemacht hat.
Ich glaube, es ist höchste Zeit, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir jetzt mal über Stefanies Mann sprechen, Stefan S. Wie ist er denn aufgewachsen? Was weißt du oder was habt ihr über seinen Lebenslauf herausgefunden?
Also Stefan ist 1967 zur Welt gekommen, also ein bisschen älter als Stefanie. Er hat 4 Geschwister, ist der zweitjüngste und wir wissen, dass es nicht ganz leicht war in seiner Kindheit. Also der Vater war LKW-Fahrer, war einfach sehr oft nicht zu Hause. Die Mutter war mit den Kindern dann offenbar überfordert. Also es ist so, dass die älteren Geschwister nicht zur Schule gegangen sind, Stefan dann nicht in den Kindergarten und das Jugendamt hat die Situation wohl auch beobachtet und dann im Alter von 6 Jahren, also als Stefan 6 Jahre war, wurde es dem Jugendamt offenbar zu bunt, jedenfalls er ist in ein Heim gekommen, genauso wie seine Geschwister auch. Das war ein Heim mit so einer angeschlossenen Schule und das war sicherlich einschneidend für ihn und sicherlich erstmal auch nicht schön, aber dann, so sagt er das selber, hat er diese Struktur da kennengelernt, diesen geregelten Tagesablauf, das kannte er nicht. Und das lernt er unheimlich zu schätzen. Und der funktioniert da offenbar auch sehr, sehr gut. Mit 17 Jahren macht er dann auch seinen Hauptschulabschluss. Er zieht dann wieder zurück zu den Eltern. Es muss so diese Zeit sein, in der er dann Stefanie eben auch ja kennenlernt. Ne? 1984, die ist damals ja erst 14. Er macht eine Lehre zum Estrichleger und es ist auch so, dass er sich in diesem Beruf hocharbeitet. Also er wechselt ein paar Mal die Stelle, damit er auch dann ordentlich verdient, wird sogar Vorarbeiter. Das ist dann am Ende so bei 2600 bis 2800 netto im Monat, also schon eigentlich ganz ordentlich, trotzdem mit der Familie. Wie geht es weiter mit Stefanie? Also die beiden lassen sich schon ein bisschen Zeit. Ich habe eben schon gesagt, er zieht dann später zu ihr ins Elternhaus. 1995 heiraten sie und danach kriegen sie zusammen 4 Kinder. Man kann sich also vorstellen, dass da schon erst eigentlich der Alleinverdiener ja doch viel von seinem Geld eben in die Lebenshaltungskosten der Familie geht. Er ist halt Handwerker. Er ist auch sehr begabt und sehr ordentlich. Das heißt, er kümmert sich auch um dieses Haus und hält das instand. Das ist auch so sein Beitrag. Gleichzeitig muss man sagen, dieses Haus gehört ihm nicht, sondern Stefanies Eltern haben das damals Stefanie alleine überschrieben und das war auch für sie erstmal, für beide, für Stefanie und Stefan so in Ordnung.
Jetzt hast du seinen Werdegang ein bisschen beschrieben, aber trotzdem noch gar kein genaues Bild davon zeichnen können, was der denn für ein Mensch ist. Habt ihr da ein bisschen tiefer eindringen können?
Es ist ein bisschen wie bei Stefanie. Also auch da, es gibt nicht wirklich viele, die ihn so richtig gut kennen. Ne? Er hat keinen großen Freundeskreis. Wir haben da wirklich am ehesten was über seine Arbeitskollegen auch erfahren, 2, 3 andere Stellen noch. Was wir wissen ist, dass er wirklich ein sehr strukturierter Mensch war, ein sehr fleißiger, pünktlicher und ordentlicher Mensch. Also das haben uns eigentlich alle gesagt. Er war da wirklich sehr zuverlässig auch. Gleichzeitig sehr zurückgezogen, hat von sich eigentlich nichts preisgegeben. Und Stefan, er hat ein Problem beim Sprechen, er nuschelt so ein bisschen, ist manchmal deshalb schwer verständlich. Und man hat, das haben wir von mehreren Stellen auch gehört, schon immer das Gefühl gehabt, er spricht deshalb auch nicht so gerne. Gerade in Kontexten, wo er Menschen nicht kennt, zum Beispiel auf der Arbeit bei Kunden oder so, hat er das gerne anderen überlassen.
Du hast die Arbeit angesprochen. Ihr habt es nach langer Recherche auch geschafft, euch mit einem langjährigen Kollegen von Stefan zu treffen. Wer ist es denn und was konnte er euch erzählen?
Ja, das ist sein Kollege Gianluca Maurer. Die beide haben 3 Jahre zusammengearbeitet, Estrich gelegt. Stefan war eben, wie gesagt, der Vorarbeiter. Und das ist auch so, die haben wirklich richtig eng zusammengearbeitet und sind auch gut zusammen klargekommen, wie sich Maurer erinnert.
Wir waren immer nur für uns. Haben mal mehr oder weniger Arbeit gehabt. Auch wenn ich ihn gebeten hatte, wir müssen heute ein bisschen Gas geben. Ich möchte gern um 3 Uhr zu Hause sein. Termin liegt. Kein Problem, schaffen wir. Er hat auch, wenn ich mal verschlafen hatte, dann war er auch so kollegial, hat mich abgeholt, wortlos, hat mich nach Hause gefahren, wenn ich ihn gebeten hatte. Das also wirklich, da gibt es nichts. Also menschlich gesehen, wenn man ihn verstanden hat, War eigentlich alles toll und cool.
Ja, man muss sagen, dieses enge Zusammenarbeiten, die waren wirklich ganz oft auch wirklich nur zu zweit oder vielleicht mal noch zu dritt erstmal auf einer Baustelle, bevor die anderen Kollegen gekommen sind. Ich vermute mal, Stefan war das sehr recht, denn von den anderen Kollegen, wenn man sich dann eben doch getroffen hat in der Firma, da sei Stefan nicht gut behandelt worden, hat uns Maurer gesagt. Also unter anderem deshalb, weil er wohl schon, ja, recht kräftig war. Die haben ihn Mugel genannt, halb Mensch, halb Kugel und ihn damit eben auch geärgert. Das muss sicher belastend gewesen sein. Trotzdem hat Stefan da nicht so viel preisgegeben, so wie er auch sonst einfach nicht viel erzählt hat, auch nichts Privates. Aber wenn man aber so eng zusammenarbeitet, dann kommt es eben doch mal zur Situation, dass man was mitkriegt. Und so ging es auch Maurer. Nämlich, er hat die Telefonate mitgekriegt zwischen Stefan und seiner Frau Stefanie. Und da hat Maurer auch einen Eindruck davon bekommen, wie die Ehe läuft.
So war es auch im Einkaufen, was seine Frau anging, wenn die anrief. Stefan, wir müssen Milch einkaufen. Warte bitte, bis ich zu Hause bin, war dann die Antwort. Wir machen das zusammen. Also sie durfte auch alleine nichts machen. Das mit der Milch habe ich mir auch jetzt nicht. Das ging wirklich um Milch bei diesem Gespräch. Ich habe dann auch, er hat das Radio ganz leise gedreht eben. Und dann hört man ja auch öfters dann, dass auf der anderen Seite, was sie dann ins Telefon zu ihm sagt, wenn das Telefon so laut geht, das hört man dann. Und ich habe auch dann zu ihm gesagt, ist das jetzt dein Ernst? Jetzt lachst du deine Frau nicht alleine Milch kaufen gehen. Anne, hast du Angst, dass sie vielleicht eine Pfandflasche zu viel ausgibt? So. Und halt, nein, ich bin einfach nur gern dabei und ich bin einfach nur gern mit meiner Frau zusammen. Weil er war einfach ein Kontrollfreak.
Und wie erfährt Maurer dann, dass Stefanie verschwunden ist?
Ja, also erstmal rückt Stefan da gar nicht so richtig mit raus. Also Stefan ruft Maurer dann samstags an dem Tag des Verschwindens und bittet ihn erstmal nur, dass er am nächsten Tag das Firmenfahrzeug abholen soll. Weil eigentlich hat Stefan das immer mit nach Hause genommen und dann Maurer abgeholt. Stefan sagt, er könne nicht zur Arbeit kommen, es sei etwas Familiäres passiert. Deshalb solle doch Maurer das Firmenauto abholen. Er erzählt aber nichts Genaueres. Und erst als Maurer dann am Sonntag eben zu Stefan fährt, den Schlüssel abholen will fürs Firmenauto, da telefoniert Stefan gerade.
Und als er aufgelegt hat, hat er mir dann auch erzählt, dass seine Frau verschwunden war. Und hat nie etwas erzählt. Krankheitsbedingt, sonst irgendwas. Und hat einfach losgelegt mit, was soll ich machen? Und verzweifelt irgendwie und hat den Anschein gemacht, als würde er weinen, aber da waren auch keine Tränen. Nichts hatte ich auch damals bei der Polizei auch so erwähnt. Und er hatte mir noch damals erzählt, dass er seine Frau auf die Arbeit gefahren hatte. Aber sie hatte ja ein eigenes Auto und er hatte ja auch einen Firmenbus. Macht keinen Sinn. Der hat sich dann mit Daumen und Zeigefinger quasi auf die obere Nase gedrückt und das machen die Menschen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Was habe ich getan? Das ist dann so. Und hat dann nicht geweint. Und ich habe ihm auch dann gesagt, wenn was ist, dann ruf mich an, kannst du mir erzählen, wenn dich was belastet oder wenn du irgendwas reden möchtest, will ich halt was rauslassen. So, und ja, danke, alles gut.
Maurer wird eigentlich klar, dass da irgendwas im Busch ist. Er hat ja das Firmenfahrzeug dann mitgenommen. Stefan taucht auch erstmal nicht auf der Arbeit auf. Und irgendwann, als das Firmenfahrzeug vor Maurers Haustür steht, da kommt die Polizei mit Leichenspürhunden und untersucht das Auto. Und spätestens da weiß Maurer, ja, das ist eine ernste Sache.
Und du hast von Herrn Maurer und auch von Herrn K. noch mehr erfahren natürlich. Und wie ihr die beiden gefunden habt auch, das gibt es im fünfteiligen Podcast von dir und deinem Kollegen Christoph Borgans zu hören. Er heißt im Fall Stefanie eine von 155, zu finden in der ARD Audiothek. Und der Link, den direkten Link dorthin, den finden Sie im Beschreibungstext unserer Podcast-Folge. Am 10. Februar gibt es eine kurze Zeitungsmeldung zum Fall. Vermisste Frau, Polizei schließt Gewalttat nicht aus, schreibt die Saarbrücker Zeitung. Stefanie S. habe ihr ungewohntes Umfeld am 4. Februar verlassen, ihre persönlichen Gegenstände jedoch im Haus zurückgelassen. Am Mittwoch habe die Polizei das Haus der Familie nach Spuren und Hinweisen durchsucht. Wer Stefanie S. sieht oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte, solle sich bei der Polizei melden. Eine Durchsuchung des Hauses hat also stattgefunden. Nadine, nach welchen Spuren und Hinweisen hat die Polizei denn gesucht und was konnte sie am Ende auch dort sichern?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass sie sich die Räume angeguckt haben im Haus und vor allem im Keller haben sie dann gemerkt, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Sie haben konkret Blutspuren gefunden und sie haben auch gesehen, dass dort gereinigt wurde, dass da Wischspuren und Reinigungsspuren waren. Die Leichenspürhunde haben im Keller und im Kofferraum des Familienautos angeschlagen. Also man war offenbar da schon der Meinung, hier könnte etwas Ernsteres passiert sein. Und dann haben sie auch noch die Polizisten im Haus die Stefanies Handtasche gefunden mit Personalausweis und Haustürschlüssel und auch ihre Arbeitsschuhe. Und da wurden sie ein bisschen stutzig, denn wenn sie jetzt zur Arbeit gefahren wäre, Arbeitsschuhe hätte sie womit dabei gehabt, gut, vielleicht vergessen, aber auch die Handtasche und Personalausweis vergessen und Haustürschlüssel, das war dann doch ein bisschen zu viel.
Die Polizei bildet daraufhin eine Mordkommission und für sie ist Stefanies Ehemann Stefan angesichts der erwähnten Spuren im Familienhaus sicher tatverdächtig. Was findet die Kriminalpolizei denn noch heraus?
Ja, also nach diesen Spuren denke ich auch, dass er tatverdächtig ist. Ob das vorher tatsächlich so war, das wissen wir nicht so richtig, haben wir Unterschiedliches gehört. Also erstmal ist die Polizei da wohl schon relativ offen angegangen, weil sie wusste auch wirklich nichts von dieser angespannten Situation zwischen Stefanie und Stefan. Dann gab es aber eben langsam diese Ungereimtheiten, von denen wir gerade gesprochen haben. Und es gab auch noch mehr. Also es gab zum Beispiel die Untersuchung von den elektronischen Geräten, ja, von den Handys jetzt ganz konkret. Stefan hat am Nachmittag von Stefanies Verschwinden noch Nachrichten an ihr Telefon geschickt. Gleichzeitig aber später dann, so Richtung Abend, war er unterwegs auf Partnerbörsen. Und auch am folgenden Tag. Also er hat offensichtlich nach einer neuen Frau gesucht. Das ist vielleicht nicht das, was man macht, wenn seine eigene Frau erstmal verschwunden ist. Wir müssen auch davon ausgehen, dass es vor allem auch die Aussagen von Herrn K. waren, da wo Stefanie also putzen sollte, die die Polizei auf die richtige Spur gebracht haben. Denn Herr K. konnte glaubhaft beweisen, auch wegen der Chatnachrichten, die er mit Stefanie geschrieben hat, dass es in dieser Beziehung offenbar nicht so gut gelaufen ist und auch, dass Stefanie sich trennen wollte. Ja, und die Kripo versucht dann diese Behauptung, Stefan habe seine Frau zur Arbeit gefahren, zu überprüfen. Und dazu sichten die Ermittlerinnen und Ermittler auch Aufnahmen von Überwachungskameras, die da entlang der Fahrtstrecke positioniert waren. Ja, und darauf ist Stefan am 4. Februar zwar zu sehen, aber allein im Familienwagen. Er fährt in Richtung der Arbeitsstelle von Stefanie, aber eben ohne Stefanie.
Und damit ist ja auch seine Behauptung, dass er seine Frau zur Arbeit gefahren habe und die Geschichte, die er allen immer wieder erzählt hat, widerlegt. Und ich nehme an, die Polizei konfrontiert ihn auch damit.
Ja, so ist es auch. Immer wieder. Und es ist so, das muss man sagen, dass er einknickt. Das ist am 13. Februar, also 9 Tage nach Stefanies Verschwinden. Der Druck war offenbar zu groß. Also Stefan hat keinen Ausweg mehr gesehen und gesteht.
Er gesteht also, Stefanie getötet zu haben?
Genau, und er macht nicht nur das, sondern er führt die Ermittler auch zur Leiche. Also wir haben da auch von mehreren Seiten gehört, wenn Stefan die Ermittler nicht zur Leiche geführt hätte, es wäre sicherlich schwer geworden, ihm die Tat dann so nachzuweisen. Denn ich habe eben schon erzählt, die Polizei ist ja zum Beispiel auch zu den Baustellen des Arbeitgebers gefahren, hat versucht, da irgendwie was zu finden, hat die Firmenautos untersucht. Es gab ja erstmal die Vermutung, dass Stefan wahrscheinlich die Leiche auf einer Baustelle irgendwo verschwinden hat lassen. Irgendwo im Wald, das wäre schon schwieriger geworden. Aber wie gesagt, Stefan hat die Ermittler dann dorthin geführt. Er hat die Leiche im Wald vergraben, in der Nähe von Saarbrücken, an einer Stelle, die er offenbar vorher schon gekannt haben muss. Und nur wenige Kilometer weiter, 7 Kilometer weiter, ist er dann nochmal Stefan damals in den Wald und hat eine Plastiktüte vergraben. Und darin war sein blutverschmiertes T-Shirt nach der Tat und die Feuchttücher, mit denen er im Haus wohl Blut weggewischt hat.
Stefan S. wird daraufhin vorläufig festgenommen. Am nächsten Tag folgt ein Haftbefehl und die Leiche von Stefanie wird obduziert. Zu welchem Ergebnis kommen denn die Rechtsmediziner, Nadine?
Ja, die Todesursache steht relativ schnell fest. Es war Erdrosseln. Der Blutkreislauf und damit die Sauerstoffversorgung wurden unterbrochen durch das Erdrosseln. Und es ist wohl so gewesen, dass Stefanie innerhalb weniger Sekunden das Bewusstsein verloren hat. Nach 5 bis 10 Minuten muss dann der Tod eingetreten sein. Man hat Einblutungen gefunden im Bereich des rechten Schulterblatts. Das erklärt sich eben die Rechtsmedizin durch ein Niederdrücken von Stefanie. Also Stefanie muss niedergedrückt worden sein gegen den Fußboden. Abwehrverletzung hat man nicht gefunden, aber Schürfung am Körper, und zwar, weil die Leiche geschleift wurde über den Boden, und zwar vom Kofferraum zum späteren Ablageort.
Am 28. Juli beginnt der Prozess gegen Stefan S., also rund ein halbes Jahr nach der Tat. Und die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Eifersucht vor. Er habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt. Die Kinder treten als Nebenkläger auf und ihre Anwältin, die spricht von einem Femizid und fordern die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Herr Maurer und Herr K. werden auch als Zeugen gehört und auch die älteste Tochter des Paares sagt aus. Wie stellt sie denn ihren Vater dar?
Also sie sagt schon, dass es immer wieder sehr laut war in dieser Familie, dass der Vater massive Kontrolle und Macht auch ausgewirkt hat. Nicht nur auf die Mutter, sondern auch auf die 4 gemeinsamen Kinder. Man kann das schon auch als so ein Kleinhalten, als so eine Art von Demütigung interpretieren. Das war so ein Punkt für Stefan wohl, diese Macht über die Familie, dass er das bestimmt. Und ja, als die Gefahr bestanden hat, dass er sie verliert, weil Stefanie ja offenbar vorhatte, sich zu trennen, da, und das sagt er auch selber im Gerichtsprozess, da habe er das Gefühl, es müsse etwas passieren. Also man kann schon sagen, er hat sich die Macht ein letztes Mal genommen. Und auch wenn es davor keine körperliche Gewalt in der Familie gegeben hat, können wir schon von einer Art psychischer Gewalt da sprechen. Das lässt uns schon darauf schließen, also dieses nach außen hin intakt erscheinende Familienleben, das war offenbar nur Fassade.
Und dieses Thema der Macht ist ja durchaus auch etwas, was eben ganz symptomatisch ist für Femizide, dass es eben da um Machtverhältnisse geht und dass er sich diese Macht nimmt und letztlich darüber bestimmen will, wie es für seine Familie oder vor allem für sein Leben weitergeht. Die Femizide hatten wir gerade auch schon angesprochen, dass die Anwältin eben darauf dringt, doch die besondere Schwere der Schuld aufgrund dieses Femizids festzustellen. Jetzt ist die Sache ja, dass es in Deutschland nach wie vor kein eigener Straftatsbestand ist. Inwiefern war es denn aber der Anwältin trotzdem wichtig, im Prozess diesen Punkt mit anzubringen?
Tja, ich glaube, das ist diese Diskussion, die wir eben auch ganz generell eben immer wieder führen über Femizide. Also das Ding ist, wenn in einer Beziehung so eine Straftat passiert, und das ist ja hier eine Form von partnerschaftlicher Gewalt gewesen, dann gibt es die Interpretation auch, dass es jetzt eben eine Art von Affekt gewesen wäre, dass man seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat, dass man das Liebste auf der Welt da irgendwie verliert. Die Argumentation der Rechtsanwältin ist eine andere. Sie sagt, hier geht es nicht um Liebe, hier geht es um Macht. Und hier geht es um Kontrolle. Das ist etwas Systematisches, was passiert. Hier werden Menschen klein gehalten, Frauen klein gehalten, damit der Mann den Vorteil davon hat. Und wenn die Frau dann nicht mehr mitspielt, dann bringt er sie um. Das ist ihre Argumentation. Und sie will damit sehr schnell diesen Fokus weglenken von diesem Thema Liebe und Emotionalität. Und ehrlich gesagt, wenn wir uns angucken, dass Stefan an dem Tag des Verschwindens von Stefanie, ja, an dem Tag schon auf Partnerbörsen unterwegs war, um eine andere Frau kennenzulernen, dann kann man ja wirklich auch in Frage stellen, ob das noch so viel mit Liebe zu tun hatte.
Und es geht ja dabei auch erstmal darum, die Totschlagsargumente, eben diese Affekthandlung ein bisschen abzuwehren und eben wirklich darzustellen, wie geplant diese ganze Tat war, sowohl davor als auch eben die Handlungen danach dann eben nicht unbedingt für eine Affekthandlung sprechen. Und du hattest auch dieses systematische Problem angesprochen, dass man eben davon wegkommt, dass es sich hier eben um eine Affekthandlung in einer Beziehungstat handelt, die so gar nicht gewollt war, sondern dass es eben um ein ganz systematisches Problem geht und es ja eigentlich, du hattest es auch im Vorgespräch, hatten wir uns darüber unterhalten, dass es ja eigentlich umso schlimmer ist, dass man eine Person, die man angeblich so liebt, dann umbringt, weil man irgendwie meint, dass man sie verlieren könnte, aber eigentlich am Ende nur die Macht über diese Person verliert.
Ganz genau so ist es. Und das ist auch was, was mir eben sehr aufgefallen ist bei dieser Recherche. Also wir haben uns, und das kann man auch im Podcast im Fall Stefanie, eine von 155, nochmal detailliert anhören. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, was sind denn eigentlich so diese Dynamiken, die bei Femiziden passieren. Ja, das ist tatsächlich so, dass die Beziehung sehr eng und mit sehr viel Liebe startet und dann kommt immer mehr Kontrolle und Eifersucht. Ich will das nur anreißen an dieser Stelle. Aber tatsächlich ist es so, dass dass im Fall von Stefanie und Stefan diese Systematiken sehr, sehr klar werden. Also wirklich, man kann richtig eine Schablone drauflegen. Das hat selbst Christoph Borgans, mein Kollege, und mich überrascht, wie klar das war. Und das stellt dann diese These nochmal, diese Liebe und dieses, da war jemand so verzweifelt, dass er musste, nochmal sehr, sehr auf den Kopf.
Die Verteidiger versuchen natürlich eine andere Strategie. Sie vermuten bei dem Angeklagten, dass da eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen könnte. Stefan S. sei ein, Zitat, Familiendiktator. Sein herrschsüchtiges Verhalten, das seine Persönlichkeit zu einer kranken Persönlichkeit mache, könne eine verminderte Schuldfähigkeit begründen. Um das zu klären, untersucht ein psychiatrischer Sachverständiger den Angeklagten. Und was stellt er denn fest?
Ja, es ist so, wie du sagst. Es geht um die Frage, hat Stefan eine Persönlichkeitsstörung oder nicht und ist er dann damit vermindert schuldfähig? Also der Sachverständige sagt, klar, Stefan, der ist dominant. Der zeigt auch ein kontrollierendes Verhalten, ein sehr auffälliges Verhalten. Er sieht auch, dass die sozialen Kompetenzen von Stefan schwach ausgeprägt sind. Also er kann auch nicht gut Konflikte lösen. Er weiß nicht wie und zieht sich dann eher zurück. Generell hat er auch wohl ein sehr geringes Selbstwertgefühl und deshalb kontrolliere er auch. So begründet das der Sachverständige. Ja, er sagt also gar nicht, um andere zu demütigen, sondern um sich selber zu schützen, seinen Selbstwert zu schützen. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist ja schon eine große Beeinträchtigung auch, was der Sachverständige da findet. Gleichzeitig sagt er aber, trotz alledem, ja, hat Stefan sein Leben soweit sehr gut hinbekommen. Wir haben ja auch schon gehört, wie er aufgewachsen ist. Auch die Startbedingungen waren nicht besonders gut. Aber er hat sich hochgearbeitet, auch auf der Arbeit. Alltagssituationen hat er gut gelöst. Er war zuverlässig, pünktlich. Er hat sein Leben wirklich von außen gut in den Griff, im Griff gehabt. Und deshalb sagt der Sachverständige, wer sein Leben so gut hinbekommt, das ist keine Persönlichkeitsstörung.
Und die Hauptverhandlung am Landgericht Saarbrücken dauert insgesamt nur 3 Tage. Am 2. Tag legt der Angeklagte dann ein umfangreiches Geständnis ab und auch darüber berichtet der Saarländische Rundfunk.
Im Mordprozess gegen einen 56-jährigen Mann hat der Beschuldigte heute vor dem Landgericht ein Geständnis abgelegt. Ihm wird vorgeworfen, seine Ehefrau erdrosselt zu haben.
Seit August habe es in der Beziehung gekriselt, nachdem sich seine Frau am Morgen des 4. Februar erneut geweigert habe, ihn zu umarmen, so der 56-Jährige, teils unter Tränen, seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt.
Das ist eben die Begründung von Stefan S., auch hier wieder abzielend auf letztlich diese Affekthandlung, die in Richtung vielleicht eines Totschlags münden könnte. Aber am 3. Prozesstag, Ende August 2023, fällt dann das Urteil und Stefan S. wird schuldig gesprochen, schuldig des Mordes an seiner Frau Stefanie. Wie hat sich denn nach Ansicht der Richter die Tat zugetragen?
Man muss jetzt dazu sagen, dieser Tatablauf, ich meine, es waren am Ende eben nur Stefan und Stefanie dabei. Es gibt keine Zeugen. Es bezieht sich also wirklich auf die Aussagen von Stefan und natürlich auch das, auf das, was man gefunden hat, was das erstmal bestätigt. Also demnach sollen sie an diesem Morgen erstmal gemeinsam gefrühstückt haben, wie jeden Morgen eigentlich. Es war so ihre Routine. Und Kaffee getrunken haben. Und er will da wohl mit Stefanie reden. Die blockt aber ab. Die Kinder, habe ich eben schon erwähnt, die schlafen noch. Die kriegen also nichts davon mit. Es ist ja ein Samstagmorgen auch. Sie geht dann runter von der Küche in den Keller, weil da raucht sie immer ihre Zigarette. Da gibt es so eine Tür zum Garten raus, da steht sie dann immer. Er geht ihr dann auch hinterher, geht mit und er will ihr offenbar einen Kuss geben, so hat das gesagt. Sie will das aber nicht. Ja. Sie brauche Zeit, hätte sie geantwortet und wehrt das so ab. Dann gehen sie wieder hoch in die Küche. Man kann sich vorstellen, dass die Stimmung wirklich sehr, sehr angespannt gewesen sein muss. Und Stefan hat auch im Urteil, wie gesagt, kann man es nachlesen im Gericht, gesagt, er hatte das Gefühl, es müsse etwas passieren. Ja. Stefanie geht dann wieder in den Keller ein zweites Mal. Sie muss jetzt ja gleich eigentlich los zur Arbeit, wo sie putzen soll bei Herrn K. Sie will davor noch eine Zigarette rauchen und Stefan kommt wieder mit. Und diesmal hat er das Geschirrtuch von der Küche mitgenommen und hat das in der Hand. Er versucht sie dann wieder zu küssen, aber sie will nicht. Und Stefanie will dann hochgehen. Ja? Sie geht an Stefan vorbei, steht dann mit dem Rücken zu ihm. Und dann nimmt Stefan dieses Geschirrtuch, spannt das zwischen seinen Händen, er legt das wirklich in der Schlinge um Stefanies Hals und zieht mit voller Kraft zu. Stefanie packt das Tuch dann wohl noch mit beiden Händen, versucht die Schlinge zu lockern, aber das schafft sie nicht. Und nach 1 bis 2 Minuten wird Stefanie bewusstlos, sackt dann auf dem Boden, liegt auch auf dem Rücken. Stefan sagt dann, er habe sich über sie gebeugt, schlingt ihr das Geschirrtuch dann nochmal in der zweiten Lage um den Hals. Er verknotet es und zieht fest zu. Er zieht und er zieht und er hört eigentlich erst auf, als Stefanie das Blut aus der Nase läuft.
Und dieses Blut ist ja auch ein nicht unwichtiger Punkt, denn darüber wurde letztlich die Polizei auch auf den Keller und eben auf die Ungereimtheiten aufmerksam. Vielleicht müssten wir an dieser Stelle noch erwähnen, dass es keine weiteren Informationen zu Verletzungen gibt, wo das Blut eben außerhalb der Nase irgendwie herkommen könnte. Vielleicht ist es eben wirklich das Blut nur aus der Nase gewesen. Genauer lässt sich das jetzt eben nicht rekonstruieren. Später befördert er dann die Leiche in den Kofferraum und er muss ja auch die Blutspuren noch beseitigen. Wie geht er da vor?
Genau, also er transportiert, befördert, wie du auch sagst, die Leiche erstmal in den Kofferraum, geht dann nochmal zurück in den Keller und da liegen wohl Feuchttücher rum und die nimmt er sich und damit wischt er das Blut vom Boden auf. Und dann schnappt er sich eine Mülltüte und macht da die Feuchttücher rein und auch sein T-Shirt, denn da ist auch irgendwie Blut dran gekommen, was er anhat. Dann zieht er sich vermutlich um, es steht nicht genau im Urteil drin. Er fährt jedenfalls mit der Leiche im Kofferraum dann zu Stefanis Arbeitsplatz nach Saarbrücken und er hat ihr Handy mitgenommen, weil er sich denkt, naja, die Polizei, gerade wenn jemand vermisst ist, schauen die oft auf die Handydaten. Also er nimmt das wahrscheinlich mit, um eine falsche Spur zu legen. Er schaltet ihr Handy dann aber kurz vor dieser Arbeitsstelle aus, ganz so, als wäre sie zur Arbeit gefahren und sei dann eben erst danach verschwunden. Dann dreht er nochmal um, fährt zurück Richtung zu Hause, hält aber an in einem Wald in Autobahnnähe. Und da schleift er die Leiche in eine Mulde, es muss ein Ort gewesen sein, den er gut gekannt hat, und verscharrt sie. Und das ist nicht das Einzige. Er fährt dann nochmal 7 Kilometer weiter in einem anderen Waldstück und da hat er die Plastiktüte eben mit dem blutverschmierten T-Shirt und den Feuchttüchern und vergräbt diese dann an einer anderen Stelle.
Wir haben das deshalb auch so ausführlich jetzt beschrieben, sowohl den Morgen und die Handlung, die Tötung selbst, als auch eben das Vorgehen danach, weil das alles sehr geplant doch klingt. Wie lautet denn jetzt ganz konkret das Strafmaß?
Tja, also es ist definitiv so, dass das Gericht entscheidet, es ist Mord. Es verurteilt Stefan zu lebenslanger Haft, das heißt also vorzeitige Entlassung in der Regel frühestens nach 15 Jahren. Die Richter sehen ganz klar das Mordmerkmal der Heimtücke, denn Stefanie war arg und wehrlos. Sie stand ja auch mit dem Rücken zu ihm und es gab vorher keine körperliche Gewalt in der Beziehung. Also sie konnte nicht davon ausgehen, dass Stefan jetzt so reagieren würde. Man sieht keine verminderte Schuldfähigkeit. Das haben wir eben schon besprochen. Der Sachverständige sagt, er hat sein Leben so hinbekommen. Da ist keine Persönlichkeitsstörung in dem Sinne. Und aber auch keine besondere Schwere der Schuld, weil es über das übliche hinausgehende Maß an krimineller Energie, das hat es einfach nicht gegeben. Ja, Stefan war nicht vorbestraft und auch im Verfahren, er hat ja sofort gestanden, hat das zugegeben, war da kooperativ. Also deshalb hat das Gericht auch gesagt, Stefan hätte das eigentlich gar nicht machen müssen, denn, ich sag's mal mit meinen eigenen Worten, man hat ja auch die Leiche zum Beispiel gar nicht gefunden, wenn er es nicht gesagt hätte. Also hätte er, sag ich mal, überspitzt dem Druck mehr standgehalten, wäre es sehr schwierig gewesen, ihm diese Tat tatsächlich so nachzuweisen und die Tat selber jetzt, selbst wo man die Leiche hatte, er war ja als Einziger mit dabei. Also auch da hätte er es nicht zugegeben, wäre es sicher auch schwerer geworden, diesen Tatablauf so zu rekonstruieren.
Die Verteidigung von Stefan S. legt dann Rechtsmittel gegen das Urteil ein und der Fall kommt zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe. Wie geht das aus?
Ja, es dauert mehrere Monate dann. Ich habe immer wieder auch damals angerufen und nachgefragt, aber also das Urteil ist rechtskräftig, also dem wurde nicht stattgegeben.
Nadine, jetzt hatten wir häufiger darüber gesprochen, dass es sich hierbei ja um einen Femizid handelt und dass auch die Anwältin darauf hingewiesen hat, dass das doch ein Femizid sei und deswegen auch eigentlich die Schwere der Schuld nochmal besonders festgestellt werden müsste. Wir haben jetzt gehört, dass das nicht der Fall war, aber inwiefern war denn das Thema Femizid im Urteil oder in der richterlichen Begründung dann ein Thema? Oder hat man sich wieder, wie es bisher sehr häufig der Fall ist, gar nicht mit dem Femizid als systematischem Problem befasst, sondern eigentlich nur diesen Fall abschließen wollen?
Ja, letzteres tatsächlich. Also im Urteil selbst findet dieses Wort keine Begründung. Ich habe auch von Leuten, die am Prozess beteiligt waren, gehört, man habe das Gefühl gehabt von beiden Seiten, man wolle das sehr schnell zu einem Ende bringen, weil das ja eigentlich schon relativ klar war. Also so eine darüber hinausgehende Aufarbeitung der gesellschaftlichen Relevanz, sag ich mal. Da habe ich zumindest von mehreren Stellen gehört, dass das offenbar nicht ein großes Thema war. Man muss ja dazu sagen, also Femizid ist ja erstmal kein juristischer Begriff, ja, sondern setzt sich immer mehr durch, auch in den Wissenschaften eben der Mord oder die Tötung einer Frau wegen ihres Geschlechts, ja, um das nochmal aufzulösen. Es gibt diese Bestrebungen eben, das aber als juristischen Begriff einzuführen. Es gibt Länder, die haben das als Straftatbestand. Also zum Beispiel Italien, gerade erst jetzt im März eingeführt, oder Zypern, Kroatien und Malta. Es geht da darum, dass man dieser Gewalt gegen Frauen da auch einen Namen gibt. Dass man praktisch nicht immer wieder das Rad von Neuem aufrollen muss, sondern sagt, wir sehen hier Systematiken, die sind immer wieder ähnlich. Also können wir dem Kind auch einen Namen geben. Und man muss sagen, dieser Fall von Stefan und Stefanie, der passt tatsächlich zu dem, was als Femizid bezeichnet wird. Also wenn wir mal schauen, der Podcast heißt Eine von 155, weil es eben in Deutschland 2023 155 Frauen waren, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Es ist kein Einzelfall und wie ich auch eben schon gesagt habe, es ist tatsächlich auch relativ typisch da abgelaufen in dieser Beziehung. Der Kontrollwahn, die Eifersucht, auch da gibt es, ja, schon verstehe ich gut, dass man das als Femizid bezeichnet. Und ich möchte eine Sache noch dazu sagen, Mathis. Ich persönlich bin diesen Podcast angegangen und wollte den ganz bewusst erstmal nicht an eine Gruppe von, ich sag mal, feministisch interessierten Menschen richten, die sowieso schon wissen, was ein Femizid ist oder so. Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Begriff überhaupt mit reinnehme, weil ich dachte, naja, er kommt aus einer bestimmten Ecke. Ich kam am Ende gar nicht mehr drum herum, weil ich gedacht habe, das ist so augenscheinlich ein Femizid. Ich muss das Kind beim Namen nennen.
Das ist total wichtig, dass du eben das Kind hier auch beim Namen nennst und dass eben diese Systematik aufgezeigt wird, auch in deinem Podcast. Und zu dieser Systematik gehört eben auch sehr, sehr häufig, dass es eben dort dieses Machtgefüge, dieses Machtgefälle gibt und eben auch einen Kontrollwahn häufig des Mannes, des Täters, der dann irgendwie eskaliert. Und genau über diesen Punkt, ob sich die Opfer von Femiziden auch ihrer Gefahr bewusst sind, also dass sie unter dieser Kontrolle stehen und dass diese Kontrolle eben auch wirklich in diese Gefahr münden kann, darüber hast du auch mit Buchautorin Laura Backes gesprochen. Sie hat sich mit der Erforschung von Tötungsdelikten und versuchten Tötungsdelikten dieser Art beschäftigt.
Es gibt so Untersuchungen von Frauen, die überlebt haben. Und in mindestens 50% der Fälle gab es vorher Gewalt in der Beziehung. Das Interessante daran ist, dass die Frauen sich der Gefahr aber gar nicht bewusst waren. Also die wussten natürlich, dass sie geschlagen werden oder geschubst werden oder was auch immer alles darunter zählt. Aber die hätten nie gedacht, dass er so weit geht, sondern es war halt der Partner, dem manchmal die Hand ausrutscht. Und das ist ärgerlich, das ist frustrierend, das macht einem auch Angst. Aber dass es manchmal auch Lebensgefahr bedeuten kann, hat keiner gecheckt. Und ich verstehe das. So, ich kann das nachvollziehen, dass man nur, weil dem Partner die Hand ausgerutscht ist, nicht gleich denkt, dass es zum Äußersten kommen kann.
Ja, und ich muss sagen, das ist auch wirklich was mir auch sehr bewusst bei dieser Geschichte von Stefan und Stefanie geworden ist. Also wir müssen sagen, zum Beispiel die Tochter, die hat im Gerichtsprozess gesagt, sie hatte die Befürchtung, dass es einen Knall geben könnte zwischen ihren Eltern. Aber sie hat nicht vermutet, dass sowas passiert. Und auch Herrn K., das haben wir ihm schon gesagt, er hatte ja schon gehört, dass Stefanie in den Keller gefolgt war, schon lange vorher. Und auch er hat das schon als sehr bedrohlich wahrgenommen, auch als er das gehört hat. Und gleichzeitig, ja, man traut sich das ja gar nicht zu Ende zu denken. Und ich muss sagen, das ist auch was mir in dieser Recherche passiert ist. Diese ganzen Dinge, diese Kontrolle, dieses man darf nicht alleine Milch einkaufen. Ich glaube, vor dieser Recherche hätte ich das gesehen als etwas, wo ich denke, naja, das finde ich jetzt irgendwie unpassend, aber das gehört jetzt erstmal in diese Beziehung rein. Ich mische mich da nicht ein. Mittlerweile denke ich, nein, das sind Dinge, die auch schon in der Beziehung, selbst wenn es nicht zum Femizid kommt, nichts zu suchen haben. Das darf so nicht sein. Da müssen wir eingreifen, weil das ist wirklich eine riesige Gefahr und da müssen wir uns dessen bewusst werden, dass das nicht Einzelfälle sind, dass das nicht persönliche Schicksale sind. Das sind Systematiken, die niemand aufschreibt, die tatsächlich aber trotzdem immer gleich ablaufen und deshalb müssen wir umso besser hingucken.
Was ist denn nach der Arbeit an deinem Podcast-Projekt für dich zum Thema Femizide noch hängen geblieben? Du hast jetzt diesen Punkt schon angesprochen, aber gibt es noch andere Dinge, die du für dich mitnimmst?
Ja, genau das tatsächlich. Dieses, dass ich da genauer hinschaue. Jeder hat, glaube ich, Beziehungen, wo es mal ungute Dynamiken gibt, wo man selber vielleicht auch mal so ein bisschen auf Macht und Kontrolle setzt. Natürlich auch als Frau, ne? Also, dass wir da einfach sensibler werden, wie wir miteinander umgehen. Und dass wir auch aufpassen, was von außen passiert. Ich erlebe, und das ist auch ein Thema im Podcast, was da ausführlicher behandelt wird, dass es mittlerweile, vor allem auf Social Media, aber auch so im Gespräch, immer öfter frauenfeindliche, patriarchale Sätze fallen, die immer normaler für uns werden. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man ausgeht von so einer schwachen, untergeordneten Frau, die so einem dominanten, starken Mann gegenübersteht. Und irgendwie halten wir das für das Normale, für das, wie es sein sollte. Nach dieser Recherche muss ich sagen, dass ich wirklich vehement versuchen werde, diesem Bild etwas entgegenzusetzen. Denn dieses Bild kann am Ende für uns Frauen sehr, sehr gefährlich werden. Denn genau dieses Bild hatte Stefan und Stefanie wurde am Ende von ihm getötet.
Und du hattest gerade diese Social-Media-Welt auch angesprochen. Auch da gibt es ja sogar Frauen, die eben Kapital am Ende daraus schlagen, dass sie diese Rollen unterstützen, diese sogenannten Thread Drives. Das ist ein Thema allgemein natürlich noch viel mehr zum Thema Femizide, Statistiken und Untersuchungen, diese Rollenbilder nochmal darzustellen. Über all das sprichst du in deinem Podcast im Fall Stefanie, eine von 155, und nochmals die Empfehlung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Reinhören. Der Link in die ARD Audiothek, den finden Sie in unseren Shownotes. Nadine, ich danke dir sehr für deinen Besuch bei uns und für deine Schilderung hier in ARD Crime Time.
Gerne, danke für eure Zeit.
Und gleich noch ein weiterer Hörtipp für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht um einen Fall, den wir alle miterlebt haben. Corona. Vor 5 Jahren hat das Virus alles verändert. Freundschaften sind zerbrochen, Familien wurden auseinandergerissen. Wie konnte die Pandemie unsere Gesellschaft so sehr spalten? Darum geht es in Cut. Das Virus, das uns trennt. Der WDR-Podcast begleitet ein Geschwisterpaar, das sich durch die Pandemie entfremdet hat. Der Bruder sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit den Querdenkern. Die Schwester trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen. Der Podcast geht der Frage nach, wie es ist, wenn einem die Menschen nicht mehr glauben, von denen man sich am meisten wünscht, dass sie ganz nah bei einem sind. Und warum man dann empfänglich für radikale Bewegungen ist. Cut, das Virus, das uns trennt, gibt es in der ARD Audiothek und den Link dorthin auch in unseren Shownotes. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Folge oder zu unserem Podcast ARD Crimetime allgemein freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet crimetime@mdr.de. Und wenn Sie noch wissen möchten, wie wir als Podcast arbeiten, dann haben wir auch noch eine kleine persönliche Empfehlung. Wir waren kürzlich bei einem Podcast-Festival in Leipzig und haben da Hintergründe über unsere Arbeit gegeben und auch Einblicke in die Arbeit von Rechtsmedizinern mit Dr. Carsten Barbian, der dort über seine Arbeit gesprochen hat und sich zu Fragen auch geäußert hat. Auch diese Folge verlinken wir in unseren Shownotes. Mein Name ist Mathis Kiesig und ich bedanke mich bei David Kopp und Thaddäus Kunz für die Vorbereitung und bei Ingo Naumann für die Produktion dieser Folge. Und natürlich vielen Dank auch an Sie, liebes Publikum, fürs Hören bis zum Schluss. Dann bis zum nächsten Mal.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.